Wir haben also die Geschichte gehört. Zara hat Abraham ihre Magd, eigentlich Sklavin, könnte man sagen, zur Frau gegeben, weil sie selber kein Kind hat bekommen. Das war in dieser Kultur üblich, diese Möglichkeit. So, dass dann Hagar praktisch das Kind für Zara geboren hat. Heute hat man dazu Leihmutterschaften, gell? Ob das gut ist, ist wieder eine andere Frage. Und auch hier, wenn man die ganze Geschichte nachher anschaut, ob das gut ist, lassen wir das mal stehen, es geht mir nicht um das. Hagar wird schwanger von einem Kind. Sie haben nicht gewusst, ob es ein Bub oder ein Mädchen gibt. Das hat man dann noch nicht so mit Ultraschall herausfinden können. Das war eine Überraschung, wenn es geboren ist. Es sei denn, man hatte eine Verheißung Gottes, wo man darauf vertraut hat. Das ist, dann hat man etwas wissen. Und jetzt, wo die Hagar in Erwartung war, da hat sie angefangen, aufmüpfig zu werden gegen ihre Herrin, gegen Zara. Sie hat noch Sarai geheissen, das heisst, das war also noch vor der Verheißung, wo der Abraham dann speziell bekommen und wo er einen neuen Namen bekommen hat. Er hat auch noch Abram geheissen. Und später dann Abraham. Und Zara hat eben noch Sarai geheissen, bevor sie ihren neuen Namen bekommen hat. Jetzt hat also Hagar Sarai schlecht gemacht. Also hat nicht mehr, geht jetzt davon aus, sie ist aufmüpfig geworden, hat nicht mehr einfach gemacht, was sie sagt. Schließlich ist sie ja vom Abraham schwanger und ist Mutter von diesem Kind. Und ist ja auch Abrahams Frau. Wir haben hier gelesen, Sarai hat sie die Hagar Abraham zur Frau gegeben. Hat sie sich also gleichberechtigt gefühlt? Und man sieht, die Frauen haben schon damals gekämpft für ihre Gleichberechtigung. Aber ich glaube nicht, dass das die Aussage ist, die man hier machen will. Sarai hat dann Hagar angefangen zu drücken. Und zwar lief sie zuerst zum Abraham und hat sich beschwert. Also, jetzt kommt also die Frau, wo um alles in der Welt ein Kind wollte und wollte, dass jetzt die Hagar ihrem Mann Abraham ein Kind gebärt, anstelle von ihr. Ihm hat sie jetzt einen Vorwurf gemacht, dass jetzt Hagar plötzlich frech wird. So sind wir doch. So sind wir doch immer. Wir wollen etwas, wenn es nicht gut kommt, sind die anderen die Schuld. Evelyn und ich haben abgemacht, dass wir am Morgen, wenn wir aufstehen, miteinander abmacht, wer an diesem Tag die Schuld ist. Und so gibt es nie einen Streit, wer jetzt die Schuld ist. Am Montag ist sie, am Dienstag bin ich. Auf jeden Fall hat dann der Abraham gesagt, lass, du kannst mit ihr machen, was du willst. Und jetzt hat Sarai den Hagar angefangen unterdrücken. Sie schlecht behandeln und ihr zeigen, wer da der Chef im Haus ist. Und das hat sich jetzt Hagar nicht gefallen und sie ist geflüchtet. Sie ist geflüchtet, ist in die Wüste gekommen, es hat dort einen Brunnen gehabt. Sie ist dort hergekommen und hat wahrscheinlich dort einmal gerastet und auch nicht recht gewusst, und jetzt, wie soll es weitergehen. Irgendwo ist sie in einer Sackgasse gelandet. Und in diesem Moment lesen wir, aber der Engel des Herrn fand sie. Der Engel des Herrn fand sie. Gott ist nicht unbeteiligt in dieser ganzen Angelegenheit. Er ist nicht einfach der Abwesende. und lässt einfach dem ganzen Schicksal seinen Lauf. Er schickt seinen Engel, den Engel des Herrn. Wer das ist, wäre ein Thema, das ich jetzt nicht aufgreife. Engel heisst Boten, es ist ein Bote Gottes, Engel des Herrn. Und er sagt zu ihr, was machst du da? Woher kommst du? Wohin gehst du? Hat er es nicht gewusst? Er hat es gewusst. Er hat sie ja gesehen, wo sie ist. Und er hat auch gewusst, was passiert ist. Und sie hat gesagt, und da war sie jetzt herrlich gewesen, und hat gesagt, ich bin von meiner Herrin davon gelaufen. Ich habe es nicht mehr erträgt. Der Engel redet dann mit ihr und er tut sie gar nicht irgendwie auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Macht er nicht. Er sagt ihr dann einfach, los, geh wieder zurück. Kehr zurück zu deiner Herrin. Und demütige dich unter ihre Hand. Ist es nicht auch so, dass wir manchmal ein bisschen aus den Schwierigkeiten, die es gibt, wieder vorlaufen? Der Job zum Beispiel, der einem missfällt, das passt einem nicht. Man hat vielleicht Vorgesetzte, die einfach, nein, mit denen habe ich es jetzt nicht. Das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Wir laufen davon. Da ich mich ein bisschen vorzeitig pensionieren lassen, also jetzt bin ich rechtmässig, es hat alles seine Rechtigkeit. Ich habe mich anderthalb Jahre vorzeitig pensionieren lassen. Und das hat nicht zuletzt auch ein bisschen mit so einer Situation zu tun. Das gebe ich zu. Weil die Situation damals im Geschäft ist für mich langsam so mühsam geworden, dass ich auch gesagt habe, also wenn ich aufhören kann, und ich mir das auch finanziell und so weiter mit dem ganzen Drum und Dran kann leisten, dann höre ich auf. Und ich habe das abgeklärt und ziehe da. Ich habe nach dem Ende Monat sogar mehr auf dem Konto gehabt, als ich noch gearbeitet habe. Und ich dachte, oh, warum habe ich nicht früher aufgehört? Aber es gibt so Situationen, wo wir davonlaufen, weil wir einfach das Gefühl haben, nein, das mache ich nicht mehr mit. Und das hat Hagar gemacht, so ist sie davon gelaufen und jetzt kommt der Engel, das Herrn, woher, wohin, warum. Und sie sagt, ich bin davon gelaufen. Und jetzt sagt der Engel des Herrn, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Es ist schon eigenartig. He? Gott nimmt uns eigentlich nicht immer aus den Schwierigkeiten raus, sondern er schickt uns gerade wieder rein in die Schwierigkeiten. Und sagt, du dich dem fügen. Du dich unterordnen. Schick dich rein. Aber etwas hat geändert. Der Engel redet noch weiter mit ihr. Und er sagt, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von grosser Menge unzählbar sein soll. Jetzt bekommt sie eine Verheißung. Gang zurück zu deiner Herrin, du dich unterordnen. Aber das Kind, das du bekommst, das wird ein Sohn sein. Und der wird zu einem grossen Volk werden. So gross, dass es nicht gezählt werden kann. Was heisst das mit anderen Worten? Gott hat seine Hand über der Hagar. Wir schauen Hagar vielleicht manchmal aus unserer Perspektive als die Sklavin an. Sie wird dann beim Paulus ja auch verglichen mit der Sarah. Die eine ist die Erben und die andere eben nicht. Die eine ist die Sklavin, die andere ist die Herrin. Aber die Hagar, die ist unter dem Segen Gottes gestanden. Und sie ist unter dem Segen, ich wage das jetzt mal so zu sagen, sie ist auch unter dem Segen Abrahams gestanden. Denn der Sohn wird ein Sohn Abrahams sein. Und in deinem Namen hat später Gott dem Abraham verheißen, sollen alle Völker gesegnet werden. Alle Völker. Und da ist sogar ein eigener Sohn. Und Gott kann vor dem nicht die Augen verschließen. Macht er nicht. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, den sollst du dem Namen Ismael geben. Wir haben hier zwei Aussagen in diesem Text, die für uns enorm bedeutend sein können. Der Name Ismael heisst, Gott hört. Und der Spruch heisst, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Gott hört. Auf was? Auf ihr Jammern heisst es da. Gott hört auf ihre Not. Gott hört auf ihre Verzweiflung. Und er lässt nicht nur und denkt, ja, schau selber, bist selber die Schuld. Das ist sie auch ein Stück weit gesehen. Er sendet seinen Engel und hilft ihr, eine neue Perspektive zu bekommen. Ismael heisst, Gott hört, weil der Herr dein Jammern erhört hat, lesen wir im Vers 11. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und seine Brüder sind die Israeliten. Also wir sehen, es passiert nicht einfach irgendetwas zufällig. Gott ist da mit im Spiel, mit auf dem Plan, hat ein Ziel. Er geht mit der Hagar und er wird nachher auch mit dem Abraham, mit der Sarah, mit Israel gehen. Gott vergisst niemand. Und jetzt sagt sie, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgeschaut, der mich sieht. Oder auf den geschaut, der mich sieht, je nachdem, sie ist unterschiedlich übersetzt. Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott ist ein lebendiger Gott, ein Gott, der mich sieht. Mir hat das an einen Psalm erinnert, den ich mal auswendig gelernt habe. Aber wenn ich hier vorne stehe, bin ich viel zu nervös, da kann ich nicht auswendig sagen. Das ist der Psalm 11. Im Psalm 11 kommen die Leute zum David. Ich sage jetzt mal Freunde. Leute vielleicht, die am David nahestehen. Und der David schreibt den Psalm. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Oder ich vertraue dem Herrn nach Luther. Was sagt ihr denn zu mir? Flieh wie ein Vogel in die Berge oder auf die Berge. Ich habe ein Vertrauen zum lebendigen Gott. Wie kommt denn dir und sagt mir jetzt, fliehe in die Berge? Warum soll ich fliehen? Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzens sind. Oder zu schießen auf den Frommen. Oder dann heisst, sie reißen die Grundfesten um. Was kann der Gerechte tun? Also jetzt tue da Leute dem David empfehlen, fliehen. Flieh in die Berge, du bist in Gefahr. Versteck dich. Denn sie haben ihre Waffen bereit gemacht und sie parat zu schiessen. Sie haben alles parat. Du musst gehen, es kommt nicht gut raus, wenn du bleibst. Ich weiss nicht, was sie mit dem wollen erreichen. Aber der David sagt, ich vertraue doch Gott. Wieso soll ich denn fliehen? Und dann sagt er, praktisch als Antwort auf die Aufforderung zu fliehen, der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Also Gott ist doch überall. Tempel hat damals noch nicht existiert. Er redet hier vom himmlischen Wohnort Gottes. Der Thron ist im Himmel. Und jetzt sagt er, seine Augen sehen herab, seine Augen spähen. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Gott ist ein Gott, der sieht. Auch von seinem himmlischen Thron her sieht er. Er schaut, er sieht, er schaut, er sieht, er sieht dein Herz. Deine Gedanken, meine auch. Unsere Gedanken. Er weiss, wie es uns zumut ist. Er weiss, ob wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen oder betrübt, bedrückt, ängstlich. Der David sagt, Gott ist auf seinem Thron. Und der Thron ist im Himmel. Und er sieht uns. Der Herr prüft den Gerechten. Lesen wir in diesem Psalm weiter. Aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen oder Feuer regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel, Glutwind ist das Teil ihres Bechers, heisst es hier. Aber dann heisst es am Schluss im Vers 7, denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Der Herr sieht nicht nur uns, sondern denen, die ihm vertrauen, gibt er die Verheißung, dass sie auch ihn werden sehen. Im 1. Johannesbrief lesen wir, dass wir in Jesus Christus einen Glauben haben, wo die Hoffnung hat und das Ziel hat, ihn zu sehen. Wir werden sein wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er ist, heisst es dort. Das ist unsere Verheißung, das ist unsere Zuversicht. Und so wie Hagar nachher dort in der Wüste hat können sagen, Gott ist ein Gott, der mich sieht, dürfen wir wissen, Gott ist ein Gott, der uns, der mich, der dich sieht. Der dich begleitet auch in das neue Jahr. Wir wissen nicht, was kommt. Aber vielleicht muss er einem oder anderen von uns sagen, bleib demütig auf dem Weg, wo du jetzt bist, wo Gott dir zugewiesen hat. Aber in allem dürfen wir die Verheißung haben, dass er uns sieht und führt und das Ziel bringt. So wie ich es am Anfang im Hebräerbrief gelesen habe. Der passt nämlich in dem Sinn. Der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, hier heißt es jetzt, was ein Mensch mir antun könnte. Man könnte auch sagen, vor dem, was auf mich zukommen könnte. Gott ist ein treuer Gott. Gott sieht. Gott ist ein Gott, der sieht. Gott ist ein Gott, der hört. Gott ist ein Gott, der heranschaut. Und Gott ist ein Gott, der heranlässt. Der keinen vergisst, keinen übersieht, der ihm vertraut. Die Engel sind Realität. Wir haben ein Lied, das dann drinnen heisst, deine Engel stell um uns. Und er macht es. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir so eine Zuversicht dürfen haben. Wenn wir zurückschauen auf die vergangene Zeit, die vergangenen Jahre, dann wissen wir, es kann vieles so schnell, so anders werden, so schwierig werden. Und doch dürfen wir auch wissen, im Ausblick auf das, was vor uns liegt, du bist ein Gott, der immer dabei ist. In dem Sinn, wir kommen von Weihnachten her, dürfen wir uns an den Namen erinnern, Immanuel, Gott mit uns. Gott, der sieht, Gott, der hört. Ein Gott, wo wir darauf bauen können. Ein Herr und Erlöser, Jesus. Ja, der sich selber für uns hingeht. Und wie wird uns der Vater mit dir nicht auch alles andere geben, was wir bedürfen? So wollen wir dir vertrauen und voranschauen und dankbar immer wieder vor dein Angesicht treten. Amen.